Jedes Mal, wo ich da rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, ja, das ist genau zu 110% genau das, was braucht, dass ich wieder ein Mensch sein kann. Mir ist was passiert mit 17, bin vergewaltigt worden und seitdem war mein Körper einfach kein Teil von mir mehr. Da habe ich dann wirklich schon fast 9-10 Monate die Hormone gehabt und die hätten mich nicht mehr wiedererkannt. Und dann nur mal beim Penoidaufbau, das ist die geschlechtsangleichende OP, ist der riesengroße Narben, erstens beim Unterarm, dann unten in den Intimbereich dann auch noch mal, wo da sehr viel, auch die OP sehr langwierig ist, da dann auch noch mal sehr große Schmerzen. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht mit Matthias Zieger
und Petra Zempfer.
Wir werden wieder ganz persönlich. Petra, du hast heute eine ganz besondere Geschichte mitgebracht.
Genau. Ich habe ein Gespräch mit Nico mitgebracht. Nico war aber nicht immer Nico. Bis zu seinem 17. Lebensjahr war er Verena. Und es ist aber nicht so, dass sich Nico schon immer als Mann im falschen Körper gefühlt hätte. Es war ganz und gar nicht so. Also er war bis zu seinem 17. Lebensjahr zu 100% Mädchen, hat er mir erzählt.
Und was ist dann passiert?
Dann ist etwas passiert, damals war Nico noch Verena, das so tiefschürfend war, dass eine Geschlechtsanpassung der einzige Weg war, wieder ein Mensch sein zu können, hat mir Nico im Gespräch gesagt. Aber ich glaube, ich rede jetzt nicht weiter über Nico, sondern ich lasse ihn das am besten selbst erzählen. Hallo Nico.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Extra aus Krems in Niederösterreich angereist. Du warst nicht immer Nico, davor warst du Verena. Wann hast du für dich erkannt, dass eine Geschlechtsanpassung dein Weg ist?
Das war vor einigen Jahren, wo ich in der Courage war in Wien und der hat mir einfach erzählt, was man da machen kann, was da für Optionen gibt. Und da war ich 2-3 Mal dort und jedes Mal, wo ich da rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, ja, das ist genau zu 110% genau das, was braucht, dass ich wieder ein Mensch sein kann, weil mir ist wirklich schlecht gegangen und da habe ich dann gemerkt, okay, das braucht es jetzt.
Also die Courage ist eine Beratungsstelle, die vom Bund auch gefördert wird. Nur zur Erklärung von unserer HörerInnen. Warum bist du zur Courage gegangen? Hast du dich in deinem Körper nicht wohlgefühlt?
Genau. Mir ist was passiert mit 17. Bin vergewaltigt worden. Und seitdem war mein Körper einfach kein Teil von mir mehr. Und das habe ich dann im Internet gelesen, was andere Leute da beschrieben haben, dass es eben einer genauso gegangen ist, dass seiner Körper einfach nicht dazu gepasst hat. Und da ist dann eben verwiesen worden auf die Courage.
Also bis zu dem Zeitpunkt, wo du vergewaltigt worden bist, warst du zu 100% Mädchen?
Genau. Also wie viele dann sagen, dass mein falschen Körper geboren wurde, das ist bei mir nicht. Ich war gern Mädchen, Frau. Mir ist auch wirklich, hat alles passt, mir ist gut gegangen. Nur wo das wo dann wirklich war, waren da psychisch sehr schlecht beieinander. Ich habe gewusst, irgendwas passt nicht. Und das war dann der einzige Ausweg, sage ich mal, dass wieder passt hat.
Wurde der Täter gefasst?
Nein.
Würde dir das eine Befriedigung noch geben, wenn der Täter gefasst werden könnte?
Das ist definitiv, ich glaube, jeder. Also man weiß, dass viele Frauen Opfer von Gewalt werden und da wünscht einfach nur jeder eine gerechte Strafe. Und zu wissen, dass der das keinen anderen mehr antun kann, das war natürlich eine Befriedigung.
Und du hast ihn nicht gekannt?
Genau, es war ein Fremder auf dem Maturaball. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er seine Hand auf mein Gesicht gedrückt hat. Also wenn wir irgendwelche Drogen verabreicht haben. Und dann sonst kann ich mir nichts mehr erinnern. Nur es ist dann mit 17 eben so gekommen. So Flashbacks habe ich gehabt, wo ich mir dann einfach wieder doch was erinnert habe. Und das war dann aber schon so schlimm, dass mir psychisch eher schlecht gegangen ist.
So bist du eigentlich drauf gekommen, dass da was passiert sein muss.
Genau. Ich war dann bei einer Hypnosetherapeutin. Der hat mir auch geholfen und das irgendwie wieder aufgedeckt, was da passiert ist. So ist das dann ans Licht gerückt, sag ich mal.
War das dann auch so eine Angst, dass noch einmal passieren könnte, dir als Mädchen?
Ja, natürlich, das kann immer passieren. Aber es war eher so für mich eigentlich, ich muss jetzt was tun, dass ich wieder ein Mensch sein kann.
Wie lange hat das dann circa gedauert, vom Zeitpunkt der Vergewaltigung bis zu dem Tag, wo du wirklich zur Garage gegangen bist?
Ich bin mit 21 jetzt zur Garage gegangen, also 4 Jahre. Und dann wirklich, bis man die ganzen Gutachten zusammen gehabt hat für die Hormontherapie, bis man die gekriegt hat, bis das an der Krankenhaus genehmigt worden ist, sage ich dann jetzt auch nochmal. Dann waren es auch nochmal ein paar Jahre. Also wir brauchen wieder 2-3 Gutachten. Einmal von einer Psychologin, einer Psychotherapeutin und Psychiaterin. Und wenn du diese Gutachten hast, kannst du bei der Krankenkasse wieder bewilligen lassen. Und die das bewilligt haben, dann übernimmt die Kosten die Krankenkasse. Bis dann gemerkt hat, ob das wirklich das Richtige ist, war es dann schon dann nochmal mit, also angefangen habe ich mit den Hormonen jetzt vor 2 Jahren. Mit 24, da ist dann wirklich besser geworden, sage ich mal.
Also du bist jetzt 26 Jahre alt.
Genau.
Also Nico ist jetzt 26 Jahre alt. Ab wann sind denn geschlechtsanpassende Therapien oder Operationen in Österreich erlaubt?
Ja, da habe ich im Vorfeld mit dem Sexualtherapeuten Johannes Wahala gesprochen. Der ist von der Beratungsstelle Courage. Und was die Beratung anbelangt, hat er gesagt, dass sie bis zum 14. Lebensjahr nur mit der Zustimmung der Eltern möglich ist. Das ist jetzt allein die Beratung. Danach kann man einfach so hingehen, also ohne diese Zustimmung. Was die Behandlung betrifft, so braucht man aber in jedem Fall bis zur Volljährigkeit die Zustimmung der oder des Obsorgeberechtigten.
Und was gibt es da für Behandlungen?
Also da gibt es einmal die Pubertätsblocker. Die können ab Einsetzen der Pubertät schon genommen werden. Die verzögern einfach das Einsetzen der Pubertät. Und dieser Vorgang ist grundsätzlich reversibel. Also wenn man aufhört mit den Pubertätsblockern, kommt man einfach ganz normal in die Pubertät. Dann gibt es aber als weiteren Schritt dann die gezielte Hormontherapie, eben mit Östrogen oder mit Testosteron. Die ist dann irreversibel, wie zum Beispiel der Stimmbruch, der kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die ist ab 16 Jahre erlaubt, genauso wie die Brustentfernung, die Mastektomie. Und alle weiteren geschlechtsanpassenden Operationen sind erst nach der Volljährigkeit möglich. Ausnahmen bilden intergeschlechtliche Menschen, also Menschen, die ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale auf die Welt gekommen sind. Bei diesen ist eine geschlechtsanpassende Operation schon ab 14 Jahren erlaubt.
Und diese Hormontherapie, ich nehme an, das sind dann Spritzen oder Pillen? Oder?
Gibt es alles Mögliche, also es gibt Pillen, es gibt alles Mögliche, aber bei Nico war es wieder eine andere Form, das hat er mir erzählt. Du hast gesagt, du hast schon begonnen mit der Hormontherapie. Wie schaut diese Hormontherapie jetzt in der Praxis aus?
Da kriegst du dann am Anfang das Testosteron-Gel. Das schmierst du jeden Tag auf dem Oberarm, auf dem Oberschenkel, wo einmal große Hautflächen ist. Und nach einem halben Jahr habe ich jetzt dann begonnen mit der Nebido-Spritzen. Die spritzt man alle 8 bis 10 Wochen und kontinuierlich, dass quasi das Testosteron-Level eingestellt ist, bis es für die Amp selber passt.
Wie lange nach dieser ersten Gelbehandlung hast du deine ersten Veränderungen bemerkt?
Das war eigentlich schon, merkt man relativ schnell sogar. Nach 3 Monaten einfach allein schon von der Stimme her, wenn man das aufnimmt. Ich habe da, machen dann viele Transpersonen so Voice-Updates, heißt das. Dann sagst du nach 1 Monat zum Beispiel, das ist meine Stimme, 1 Monat auf Tester. Und jetzt zum Beispiel habe ich es gemacht, weil ich gestern, waren es bei mir genau 2 Jahre. Und wenn man sich da das anhört, wie das mit 1 Monat, mit 5 Monaten angehört hat, dann denkst du nach, wer ist das? Wer ist das? Also, ja, also da ist einmal die Stimme schon allein. Dann vom körperlichen Aspekt her, dass einfach die Kleidergröße nicht mehr passt hat. Dann nach ein paar Monaten schon. Wenn es Leute nach 3 Wochen wieder siehst, dann schauen die dran und sagen, wow, was ist denn mit dir passiert? Ne? So ein richtiges Glow-up kannst du dann, ne? Ich habe zum Beispiel einen Kollegen gehabt, den habe ich jetzt 3 Monate nicht gesehen. Der hat gesagt, bist narrisch, du bist der Haverer geworden.
Gab es auch manche, die dich gar nicht mehr wiedererkannt haben?
Wir haben in Krems Transgender-Gruppen. Und da war ich noch, bevor ich Hormone genommen habe, also war ich noch recht ein Baby, kann man sagen, was das anbetrifft. Und dann haben wir sie erst wieder nach 1 Jahr gesehen. Und da habe ich dann wirklich schon fast 9, 10 Monate die Hormone gehabt. Und die hätten mich nicht mehr wiedererkannt. Also es macht dann wirklich schon einen großen Unterschied.
Hast du auch schon Operationen hinter dir oder hast noch welche geplant?
Ich habe die Mastektomie, also die Brustentfernung gehabt. Und jetzt am 8. Januar die Hysterektomie, das ist Entfernung von der Gebärmutter, Eileiter und der Eierstöcke.
Sind die Operationen sehr schmerzhaft, sehr aufwendig, sehr langwierig?
Was sehr viel Transpersonen machen, ist einmal auf jeden Fall die Brustentfernung. Die habe ich in Salzburg gemacht. Und da muss ich wirklich sagen, das war überhaupt kein Problem. Es gab nur ein bisschen Komplikationen. Da haben sie dann in der Nacht nur mal operieren müssen, weil eine Blutung entstanden ist in der Armbrust. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wenn man relativ eine große Brust hat, hat man dann so zwei Schnitte unterhalb der Brust entlang des Muskels. Und wie es bei mir war, so, wenn du relativ eine kleinere Ausgangslage hast, sage ich mal, und dann kannst du es um die Brustwarzen herum schneiden und dann hast du quasi keine richtige große Narbe. Das schaut dann ein bisschen echt aus, sage ich mal. Und das Schmerzen von der Band eigentlich wirklich aus zum Ausweiten. Ich war 4-5 Tage noch im Krankenhaus. Mit der Hysterektomie, dann ist es eine Bauch-OP, wo dann viel entfernt wird, waren da schon die Schmerzen relativ größer. Und dann nur mal beim Penoidaufbau, das ist die geschlechtsangleichende OP, ist der riesengroße Narben, erstens mal im Unterarm, dann unten im Intimbereich dann auch nochmal, wo da sehr viel, die OP sehr langwierig ist, da dann auch nochmal sehr große Schmerzen. Ja.
Fühlst du dich im Moment zu 100% in deinem Körper angekommen?
Der ist noch nicht ganz, weil es gibt da nur die geschlechtsangleichende OP. Da bin ich also immer so 50-50, ob ich die machen möchte, weil die leider in Österreich noch sehr kompliziert ist. Die wird nur in Graz gemacht und ist mit sehr vielen OPs und sehr mit Schmerzen und verschwunden. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich die machen möchte. Aber also es braucht schon noch ein bisschen was, aber ich fühle mich wesentlich wohler als wie vor dem Testosteron, vor der Brust-OP. Es wird besser.
Und bei der OP, die du jetzt angesprochen hast, da würde dir dann ein Penis eingepflanzt werden?
Wenn ich es kurz erklären darf, da gibt es zum Beispiel die Tube-in-Tube-Methode. Da wird vom Unterarm der Hautlappen genommen und dann einfach die Harnröhre verlängert, das dran gesteckt und eine Prothese eingebaut, dass quasi der Penis auch funktionstüchtig ist.
Gehst du auch mit der Badehose im Schwimmbad mit freiem Oberkörper oder schämst du dich noch ein bisschen für die Narben?
Oh Gott, nein, definitiv nicht. Also wenn die Möglichkeit ist, dann bin ich oberkörperfrei. Zum Beispiel auf die ganzen Prides oder so, sobald wir drangekommen sind, da war das Leiberl schon weg. Aber das ist so eine Erleichterung gewesen und wo ich wirklich die Brustentfernung gehabt habe, da war ich einfach, ja, mehr als glücklich.
Du hast ja gesagt, seit 2 Jahren nimmst du jetzt die Hormone. Merkst du schon Veränderungen, nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern vielleicht auch emotional?
Das habe ich viel auch mit meiner Psychotherapeutin besprochen, weil sie gesagt hat, die ersten 3 Monate kommst du da quasi in eine zweite Pubertät wieder rein. Und das habe ich meine damalige Freundin und Mama gefragt, ob sie bei mir da irgendwas merken, aber das war bei mir gar nicht der Fall, weil die Psychotherapeutin auch gesagt hat, man kann da recht so viel, also sehr Wutanfälle oder sowas kriegen oder ein bisschen aggressiver wirken, aber das war eigentlich bei mir gar nicht. Was ich eigentlich wirklich am meisten gemerkt habe, ist durch das Testosteron die Kraftsteigerung im Sport. Ich habe einfach, also ich mache jetzt schon seit 9 Jahren Sport und der Vergleich ist einfach, was jetzt in die 2 Jahre weitergegangen ist, unglaublich.
Denkst du als Mann anders als Frau?
Ich habe erst vor kurzem ein Video gesehen von der Vera Birkenbühl. Das ist eine ganz bekannte deutsche Autorin. Die hat ein Video gemacht in der Uni und hat da den Studentinnen berichtet, wie das abläuft, dass wer trans wird im Vergleich zu, wenn wer cis ist. Und das war einfach, wenn der Embryo im Körper ist, eine hormonelle Ausschüttung stattfinden muss. Wenn dieses ausbleibt, sagen dann viele Frauen eben, ich habe schon immer gewusst, dass ich ein Mann bin. Oder umgekehrt halt. Dass das einfach so einfach allein hormoneller Aspekt ist, warum das passieren kann. Und daher gibt es ja dieses männliche und das weibliche Gehirn. Das wissen wir ja alle. Ne? Aber ob ich jetzt irgendwie anders denke, schwer zu sagen, sagen wir mal.
Der Neko zitiert die Vera Birkenbiel. Ehrlicherweise habe ich den Namen tatsächlich noch nie gehört.
Ich vorher auch nicht. Ich habe nachgegoogelt. Vera Birkenbiel ist eine Sachbuchautorin gewesen, also ist 2011 verstorben. Sie hat auch Vorträge gehalten und Seminare und sich vor allem mit dem Thema Gehirn beschäftigt. Und unter anderem ging es dabei um gehirngerechtes Lernen, zum Beispiel um Persönlichkeitsentwicklung, und auch um gehirnspezifische Geschlechtsunterschiede. Ihre Lehren sind aber zum Teil ein bisschen umstritten. Also sie wird auch von manchen als Esoterikerin abgetan.
Und wie ist das jetzt mit dem Gehirn? Gibt es jetzt ein männliches und ein weibliches Gehirn?
Ja, es ist so eine spannende Frage, gell? Ich wollte das auch genau wissen und bin dem nachgegangen und bin auch fündig geworden. Und zwar habe ich eine wissenschaftliche Studie gefunden von der Max-Planck-Gesellschaft. Die ist ja wirklich renommiert und eine der führenden deutschen Institutionen im Bereich der Grundlagenforschung. Und zwar habe ich dort eine Studie gefunden von zwei Forscherinnen, die sich damit auseinandergesetzt haben, ob es Geschlechtsunterschiede im Gehirn gibt. Dass Männer im Durchschnitt größere Gehirne haben als Frauen, ist in den Neurowissenschaften weithin bekannt. Heißt es, ich stelle euch das auch in die Shownotes, damit ihr das nachlesen könnt.
Aber ich nehme an, daraus kann man nicht schließen, dass Männer intelligenter sind als Frauen, oder? Wenn sie ein größeres Gehirn haben.
Habe ich nirgendwo auch nur irgendetwas dazu gefunden. Das wäre ein Trugschluss. Nein, sie haben Unterschiede festgestellt, die beziehen sich aber auf die Verbindungen der Netzwerke des Gehirns. Und diese Unterschiede waren sehr gering, schreiben sie, aber selbst kleine Unterschiede können Großes bewirken. Sexualhormone spielen dann natürlich auch eine Rolle. Und was ich noch ganz besonders interessant gefunden habe, dass sie schreiben, dass es weder im Gehirn noch, was das biologische Geschlecht betrifft, eindeutig männlich oder weibliche Merkmale gibt. Es ist alles so fließend, schreiben sie, so ein Geschlechtskontinuum. Das hat mir besonders gut gefallen.
Das heißt, in mir steckt auch ein bisschen Frau.
Ja, ganz, ganz bestimmt. Das ist voll spannend, gell?
Ja, gehen wir zurück vom Gehirn wieder zu Nico. Wie hat denn da sein privates Umfeld und seine Familie darauf reagiert, dass er da sein Geschlecht geändert hat von, ich würde doch fast sagen, von heute auf morgen?
Ja, da kommen wir auch gleich dazu. Zuerst habe ich ihm aber noch eine andere Frage gestellt. Hast du dann deine Garderobe auf einmal geändert oder so schön langsam?
Ich habe schon ein Dirndl gehabt und nur so ein schwarzes Kleid, das was ich echt gerne angehabt habe. Aber dann über die Jahre, mit 17, wo das eben der Vorfall war, hat sich das sehr verändert, sag ich mal, eher auf buschikos und muskulös. Wo die Oma dann schon ein bisschen geschimpft hat, was hast du denn da schon wieder an? So, ne? Und jetzt, wo ich dann mit Testosteron angefangen habe, dann nur mal, einfach wegen der Kleidungsgröße, aber nur, weil sie da einfach körperlich extremst viel getan hat. Also so eher so, ja, schrittweise, sag ich mal.
Es geht ja auch finanziell gar nicht, dass man plötzlich alles neu kauft, gell?
Ich glaube, das ist in der momentanen Krise.
Wie haben deine FreundInnen oder auch deine Familie so reagiert?
Also ich muss sagen, ich von der Familie her, von meiner Mama zum Beispiel, der habe ich einen Brief geschrieben, was ich machen möchte. Und sie hat mir einen Brief zurückgeschrieben mit den Abschlussworten, in Liebe deine Mama, das wird sich nie ändern. Das war halt sehr, sehr sensibel und sehr ein extremer Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, es wird einfacher, weil man dachte, ja, jetzt ein Outing, sowas, auf dem Land nur dazu, was jetzt nicht so viel kennen dann noch. Und dann generell meine, zum Beispiel die Omas, die sind 80 und 85, die haben das auch wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Die haben dann zum Beispiel auch ihre anderen Freundinnen von der heurigen Runde das erzählt. Und die haben das auch alle so gut aufgenommen, wo ich mir gedacht habe, ich habe da einfach nur ein riesiges Glück mit meinem Umfeld. Auch von meinen Freundinnen und Freunden, das war überhaupt Probleme, sage ich mal.
Und in der Gesellschaft, merkst du, dass jetzt die Gesellschaft oder die Menschen anders auf dich zugehen in deinem Leben als Mann, als früher, als du noch eine Frau warst?
Definitiv, ja. Das meiste oder am ärgsten, wo ich es gemerkt habe, zum Beispiel, wenn man in der Bar ansteht, und das Frau so ewig gewartet, wirklich. Da haben wir viele Kolleginnen und viele Freundinnen schon gesagt, du wartest und du wartest. Und dann, wo man bei mir wirklich äußerlich gemerkt hat und mich als männlich gelesen hat, und ich habe das auch selber für mich gemerkt, wo ich oft dann im Club oder was einmal war, da kommst du sofort dran.
Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen oder auch von der Politik in deinem Leben als Transmann, um es dir ein bisschen leichter zu machen? Oder hat für dich das eh alles gepasst?
Von der gesellschaftlichen Seite her auf jeden Fall mehr Anerkennung, mehr Respekt. Und ich habe zum Beispiel gestern erst einen Kommentar auf Instagram gekriegt, dass gescheiter geworden, ich suche mir einen Therapeuten und lasse das behandeln. Das, oder was man da so viel mehr Hasskommentare kriegt, wie ich bin kein Mann und solche Sachen. Das ist die Frage vom Rollenbild überhaupt, was ist überhaupt der Mann? Was bedrängt dich jetzt in deiner Männlichkeit, dass ich ein Mann bin? Also da einfach viel mehr Akzeptanz und viel mehr Aufklärung braucht es da in der Gesellschaft.
Wie reagierst du auf solche Kommentare auf Social Media?
Ich versuche dann sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, hey, uns gibt es, uns hat es schon immer gegeben. Das ist jetzt nicht nur so ein neuer Modetrend, was früher glauben. Und auch sagen, mit Studien, die belegen, dass wenn man die Hormonersatztherapie begonnen hat, wie viel dann einfach mehr Freude wieder am Leben gehabt und dass es psychisch besser gegangen ist. Dass die Suizidrate zurückgeht automatisch, wenn Transpersonen da die Hormonersatztherapie starten können oder so irgendwas. Man weiß ja, dass es ein Blödsinn ist, was die da alle veröffentlichen und kundgeben.
Sie hat so schnell geurteilt, ohne die Hintergründe zu kennen, gell?
Definitiv, ja. Weil wir tun können weh. Es ist auf jeden Fall für Transjugendliche nochmal ein wahnsinnig noch größerer Schritt. Vor allem, wenn die Eltern vielleicht nicht unterstützen. Das haben wir gedacht bei der Namensänderung, aller was da für Kosten auf dich zukommen. Das waren bei mir Kosten rund um 500 Euro. Und wenn du einfach keine unterstützenden Eltern hast, dann, ja, du brauchst für die Namensänderung jetzt noch einmal ein Gutachten, was du auch selber bezahlen musst. Und dann musst du mal alles, den Reisepass, den Führerschein, alle Dokumente nochmal neu, natürlich auch selber zahlen. Darum denke ich immer, von der Politik können wir es so machen, dass, wie Deutschland jetzt zum Beispiel gemacht hat, das Selbstbestimmungsgesetz einführen, war eine riesen Erleichterung für Transjugendliche oder generell Transpersonen.
Du hast dann schon eine Personenstandsänderung durchführen lassen?
Genau.
Also bist offiziell jetzt auch ein Mann?
Genau.
So, ich glaube, das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland und die Personenstandsänderung sollten wir noch kurz erklären.
Ja, das Selbstbestimmungsgesetz ist etwas ganz Junges. Das ist am 1. November 2024 in Kraft getreten.
Also vor nicht einmal 3 Monaten.
Mhm. Und in dem geht es schlicht und einfach darum, dass eine Änderung des Vornamens und eine Änderung des Geschlechtseintrags viel einfacher und niederschwelliger möglich ist.
Das heißt, ich kann eigentlich in Deutschland morgen hingehen und sagen, ich möchte gerne eine Frau werden als Mann.
Es gilt nur für trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen.
Also ich bekenne mich als Cis-Mann.
Mhm. Dann gilt es für dich nicht. Aber für die Personen, die ich genannt habe, ist es wirklich einfach. Da genügt eine Erklärung mit Eigenversicherung gegenüber dem Standesamt.
Ich nehme an, die Personenstandsänderung in Österreich ist dann doch etwas komplizierter.
Die ist schon ziemlich komplizierter noch. In Österreich braucht man, ähnlich wie bei den geschlechtsanpassenden Therapien, ein Gutachten einer Fachärztin oder eines Facharztes. Das muss besagen, dass es ein Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht gibt und dass dieses Empfinden voraussichtlich weitgehend irreversibel ist. Dass es also auch so bleiben wird. Und dann geht man halt den Behördenweg, den man eh schon so kennt. Also man muss das Ganze einreichen, es muss bewilligt werden und dann hat man offiziell das beantragte Geschlecht. Dann kann man eben seinen Pass ändern, seinen Meldezettel und alle anderen Dokumente.
Und dann ist das eigene Geschlecht offiziell bestätigt. Mhm. So wie beim Nico, der ist jetzt dann offiziell ein Mann. Wie schaut es denn da aus? Ist er jetzt mit einer Frau zusammen als Mann und war er vor allem vorher als Frau mit einem Mann zusammen?
Hören wir ihm dafür weiter zu. Bist du aktuell in einer Beziehung?
Nein, ich bin Single.
Mhm. Warst du als Mädchen damals schon in einer Beziehung?
Ja, das war meine längste Beziehung mit 1,5 Jahren. Und ich habe jetzt da schon ein halbes Jahr auf einen gehabt, jetzt nur als Mann.
War das für deinen damaligen Freund ein Schock, als du nach der Vergewaltigung eine Geschlechtsanpassung durchführen hast lassen?
Das war da zu der Zeit auch schon eine Freundin. Ich habe nur mit 14 einmal gehabt, ein paar Monate mit 2 Burschen. Aber das war es dann auch schon. Also dann waren wir eigentlich nur mehr nur mit Frauen. Und damals, das war jetzt mit 19, 20, da war das noch gar kein Thema. So, das ist mir jetzt wirklich so in den letzten Jahren bewusst worden. Und das war jetzt mit der letzten Beziehung, war das schon fix. Da habe ich das schon gesagt gehabt, bevor wir die Beziehung eingegangen sind, dass ich Testosteron nehmen möchte, die Brust entfernen lassen möchte und solche Sachen. Und die Person hat mich da voll unterstützt und das war gar kein Thema.
Erinnerst du dich dann schon noch manchmal an Momente, die du vielleicht als Mädchen gehabt hast? Weil du bist ja der Mensch, der du immer warst. Wie kommst du damit zurecht?
Viele machen das ist ja so, es gibt zum Beispiel den Film Oscars Kleid, wo sie dann von den damaligen Burschen alle Fotos der Mädchen, die vergraben. Und ich denke mal, es ist aber ein Teil von mir. Ich war gerne Madel und ich bin da eher, ich glaube, dass das nur mal was anderes ist, als wenn du schon von Geburt an gewusst hast, du bist im falschen Körper, da passt was nicht. Als wie du warst eh 17 Jahre in dem richtigen Körper und das hat alles passt. Ich glaube, dass das da ein bisschen vielleicht anders ist.
Also du kannst dich auch auf Fotos anschauen, das ist für dich kein Problem.
Ja, nein, das passt, ja.
Vermisst du irgendetwas aus der Zeit, als du ein Mädchen warst?
Ich glaube, das darf ich offen und ehrlich sagen, die Frauentoiletten, ja. Ich habe erst gestern oder vorgestern davon ein Video gesehen von einem anderen Transmann, der auch gesagt hat, er findet das so ekelhaft, weil sehr viele Männer nach dem Toiletten nicht die Hände waschen. Und das ist wirklich das, also ich vermisse Frauentoiletten sehr, muss ich wirklich zugeben. Ja.
Du sprichst mir so aus der Seele, Nico. Und ich darf gleich ein bisschen spoilern, wir haben auch bei der Wiener Zeitung einen Toilettenschwerpunkt geplant, genau aus diesem Grund.
Wirklich?
Ja. Und die Regel vermisst du wahrscheinlich nicht?
Ja, um Gottes Willen, keine. Bei mir war das auch so. Normalerweise sagst du, dass du nach 3 Monaten circa, wenn du das Testosteron nimmst, dass du die Periode aussetzt. Bei mir war das dann nur ein halbes Jahr, dann nur länger, also nach 9 Monaten Testosteron. Und ich war dann schon so glücklich, wo das endlich aufgehört hat.
Hattest du jemals einen Kinderwunsch?
Kein expliziten, sagen wir mal. Also ich habe einen Bruder, der sitzt im Rollstuhl. Der ist irgendwie so für mich nicht mein Kind, aber auf den weiß ich einfach, den habe ich mein Leben lang, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Jetzt so explizit ein Kinderwunsch, das eigentlich noch nicht. Bei mir ist auch Adoptieren eine Möglichkeit, wenn es dann so weit sein sollte. Aber es tut sich ja sehr viel in die Richtung in Amerika, dann gerade forschen an künstlichen Sperma. Also da passiert einiges. Also vielleicht bis dahin, wenn ich mir denke, ah, jetzt möchte ich ein Kind haben, vielleicht geht es dann wirklich schon auf natürlichen Wege.
Wie stark haderst du mit deinem Schicksal, dass du als 17-Jährige vergewaltigt worden bist?
Natürlich, ja. Ich denke mal, wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir durch das alles nicht durchgehen, wir sollten das nicht alles machen, ne? Wenn das nicht passiert wäre.
Und du bist doch in Therapie dann wahrscheinlich bis heute, oder?
Ich war jetzt regelmäßig wieder, vor allem, wo die erste OP angefangen hat, wo die Hormonersatztherapie angefangen hat, einfach zum Schauen, wie geht es einem damit, wie geht es einem psychisch, weil das ja Eingriff im Körper ist, dass man da, also das passt weiterhin. Jetzt im Momentan nicht.
Bist du in der Community angekommen?
Ja. Die Probleme, da sind dann neue Probleme entstanden, was mir gerade einfällt, zum Beispiel waren wir da im Hose in Salzburg, das ist aber auch so LGBTIQ+ Veranstaltungen machen, die eher die Pride zum Beispiel in Salzburg haben es gehabt. Und da waren zum Beispiel 3 Frauen und die haben zu mir gesagt, naja, ich bin ja schwul. Hey, wieso glaubst du das? Naja, weil wir auf einer LGBT-Party sind und als Mann bist du halt schwul, ne? Die waren nicht auf die Idee gekommen, dass ich kein Cis-Mann bin. Man dachte, als Hetero-Mann, dann waren die Frauen schwul einstufen, das ist dann halt auch nicht die beste Lösung, ne?
Danke für das Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.
Also es ist ja schon faszinierend, was die Medizin alles schon kann, was da alles möglich ist. Das finde ich schon eigentlich sehr cool. Andererseits persönlich, der ärgste Aspekt für mich ist ja einfach, wie schlimm muss das Trauma durch so eine Vergewaltigung sein, dass du einfach dann dein komplettes Leben umkrempelst und einfach nicht mehr so weiterleben willst und kannst wie bisher.
Genau das habe ich mir auch gedacht. Es ist eine Nacht, die so lebensentscheidend ist und so lebensverändernd, durch eine Tat, eine Vergewaltigung, die eigentlich jeder angetan werden könnte, widerfahren könnte. Und das ist etwas, was total erschreckend ist. Weil ich habe auch ein paar Zahlen dazu noch im Vorfeld recherchiert. Fast jede 11. Frau über 15 wird zumindest einmal in ihrem Leben vergewaltigt, schreibt die Stadt Wien. Und was die sexuelle Gewalt auch abseits der Vergewaltigungen betrifft, ist es jede 3. Frau.
Ja, und ich glaube, ich habe im Kopf, jede 2. Frau wird überhaupt in ihrem Leben Opfer von Gewalt in irgendeiner Form.
Ja, stimmt. Genau, die Statistik Austritte auch so Zahlen dazu, gell? Mhm. Ja, ich möchte jetzt aber eher mit einem witzigen Aspekt schließen, der mir auch hängen geblieben ist beim Gespräch mit dem Nico. Und zwar wird er erzählt von dieser LGBTIQA-Party.
Du meinst den Vorurteilen, die auch Queer-Personen haben?
Es wird automatisch jedes Gegenüber in eine Schublade gesteckt. Wurscht, wo du bist.
Das stimmt. Ich glaube, damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt euch gerne auch mit Feedback an uns wenden. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen wie Nico, Verena oder kennt jemanden, der die hat und wollt sie mit uns teilen. Ansonsten bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr unseren WZ-Podcast Weitergedacht teilt, abonniert und ihr könnt ihn überall hören, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.